Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit Doron Rabinovic, österreichischer Schriftsteller, und wir wollen sprechen über Boykotte, Sanktionen, die Kulturszene im Kontext des Gaza-Krieges und nach dem 7. Oktober 2023. Da ist viel geschehen. Wir sprechen nicht über den Krieg jetzt. Wir befinden uns unmittelbar nach der Ankündigung des Trump-Plans, der ratifiziert wurde vom israelischen Kabinett. Aber was bleiben wird, ist vieles, unter anderem auch die Debatte um Israel, gerade in der Kulturszene. Wir haben viel erlebt in den letzten 2 Jahren. Sanktionen, offene Briefe, Cancel Culture und. Das wollen wir ein wenig vertiefen und einordnen. Doron, die erste Frage: Sind Sie selbst gecancelt, boykottiert oder ausgeladen worden in den letzten 2 Jahren?
Ich bin nicht bewusst ausgeladen worden. Mir ist aufgefallen, dass es Terminveränderungen gab, aber es wurde niemals gesagt, dass das irgendetwas zu tun hätte mit meiner Identität. Mir ist aufgefallen, dass es auch weniger an Leseeinladungen gab. Aber woran das liegt, das können wir jetzt nicht hundertprozentig festmachen. Ich glaube, dass tatsächlich über meinen Fall hinaus sowohl einen lauten, klar definierten, als auch einen stillen Boykott gibt. Das können wir festhalten, weil es natürlich so ist, dass wenn man manche Leute einlädt, man sich denkt, müssen wir uns das jetzt einfahren, können wir uns das nicht ersparen und vielleicht erst in einem Jahr dieses interessante Thema wieder anpacken. Das wird auch immer wieder von jüdischen Institutionen wie Museen teilweise gesagt.
Wir wollen ein wenig eintauchen in die ganze Thematik, die ja sehr oft so schwarz-weiß diskutiert wird, und es gibt viele Zwischenräume, gerade auch in der Argumentation der einen oder anderen Seite, auf die man vielleicht eintreten kann, vertieft und hinhören muss. Die eine Seite ist, dass, wie Sie es gerade genannt haben, israelische oder jüdisch konnotierte Künstlerinnen und Künstler in Verantwortung genommen werden, ausgeladen werden. Aber es hat sich ja dann in einem zweiten Schritt, in einer zweiten Phase auch auf einer anderen Ebene dann manifestiert, diese ganze Debatte, dass es eben Unterschriftensammlungen oder offene Briefe oder ganze pauschale Verantwortlichkeiten gegeben hat, die sich weiter und weiter entwickeln abseits der Situation auf der Straße. Es gab die antisemitischen Agitationen öffentlich, wir nehmen das Beispiel der Berlinale, aber viele andere, wo dann kein Gegenprotest gerade derjenigen gekommen ist, von denen man es erwartet hätte. Wie würden Sie die Situation einordnen? Ist es wirklich so schlimm, wie viele sagen? Ist es eine qualitative Veränderung, ein Paradigmawechsel? Oder ist es die Ohnmacht von so vielen, die angesichts dieses Krieges, dieser Bilder, dieses Schreckens irgendwie reagieren wollen und vielleicht nicht immer richtig können?
Es ist angesichts dieses Krieges anders als gegenüber anderen Kriegen, die teils auch viel brutaler ablaufen. Wenn im Nahen Osten geschossen wird, dann drohen jüdische Menschen weltweit ins Fadenkreuz zu kommen. Es ist so, dass in der Kunstszene teilweise das nicht gesehen wird, nicht gesehen werden will, wie massiv eigentlich die Angriffe sind. Wir haben zum Beispiel in Wien eine Lehrerin gehabt, Dissertantin auch, die ein Instagram-Posting geteilt hat. Und drinnen ging es darum, dass diese Kolonie brennen muss und vernichtet werden muss. Und die hat also wirklich mörderische Sachen geschrieben. Die wurde dann auch tatsächlich suspendiert, worauf sich namhafte Künstler, Künstlerinnen unter einem Brief gefunden haben, um unbedingt für sie Stellung zu nehmen. Wir haben in diesen Institutionen Demonstrationen, wo die Ermordeten des 7.10. nicht als Opfer tituliert werden. Man soll sie nicht humanisieren, wurde gesagt. Und ja, alle Israelis sind an sich schuldig. Es gibt also eine Diskussion, die ganz anders ist als bei anderen Konflikten. Und das zeigt sich allerdings auch schon, muss man ehrlich sagen, vor dem 7.10. Das hat nicht damit begonnen. Aber ein riesiger und wesentlicher Unterschied ist, es ist völlig egal bei diesen Diskussionen, ob es sich um einen Regimefreund um jemanden, der eine politische, eliminatorische Position hat. Nein, darum geht es gar nicht. Ja? Sondern wir erleben es, dass Leute, die innerhalb Israels angegriffen werden, weil sie oppositionell sind, außerhalb Israels, weil sie diese Staatsbürgerschaft haben, nicht akzeptiert werden. Und das bedeutet, es geht nicht um eine politische Kritik, sondern es geht um eine Anfeindung der Existenz und Identität wegen. Die Existenz Israels, und damit meine ich eben nicht nur die Nation, sondern auch das Volk im biblischen Sinne, wird seit jeher angezweifelt. Und das drückt sich in diesen Formen des Boykotts aus, weil es so pauschal ist. Ist das eigentlich eine Natur dieses Boykotts? Dieser Boykott, diese Boykottaufrufe kümmern sich nicht um die politischen Folgen. Niemand kam auf die Idee, iranische, nordkoreanische, chinesische, russische Künstler, Künstlerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Sportler, Sportlerinnen an sich zu boykottieren. Es sei denn, sie sind in einem ganz bestimmten institutionellen Zusammenhang oder sie sind mit einer ganz bestimmten politischen Position verbunden. Aber wir erinnern uns an den Fall von Joanna Chen zum Beispiel, der Übersetzerin, die geschrieben hat für Guernica, einer Zeitschrift, eine Darstellung, wie schwer ihr die Friedensarbeit, das ist eine Friedensaktivistin, die aus dem Hebräischen und aus dem Arabischen übersetzt, die Friedensarbeit, das Transportieren von Kranken aus den besetzten Gebieten in israelische Spitäler nach dem 7. Oktober fiel und wie sie diese Schwierigkeiten langsam allmählich wieder überwindet und zurückzukehren in diese Friedensaktivität. Und aus dem Board der Zeitung kam ein Protest, dass das publiziert wurde und der Beitrag musste, weil sich immer mehr vom Board dagegen wendeten, depubliziert werden. Nur weil sie Israelin ist, nicht wegen ihrer politischen Meinung. Und das ist etwas, das darf man nicht vergessen, dieser Boykott, der begleitet Israel ja eigentlich seit 1948. Von Anfang an gibt es einen Boykott gegenüber Israel, einen pauschalen in arabischen Ländern. Das wirkt sich aus in der Diskussion. Das darf man nicht vergessen, weil es bedeutet, die einen kriegen Coca-Cola, die anderen kriegen Pepsi-Cola. Also es gibt diese Diskussion immer schon und sie hat mit Existenz zu tun. Und natürlich reicht sie auch noch weiter zurück, weil sie lässt Erinnerungen anklingen an die Frage des, darf der Jude raus aus dem Ghetto und kauft sie beim Juden?
Nun muss man sagen, das Wort Boykott ist ja in jüdischen Gemeinschaften, der jüdischen israelischen Gemeinschaft und im Kontext von Jüdinnen und Juden sowieso eines, das innerjüdisch sehr problematisch ist, weil es immer wieder erinnert an den Boykott von 1933-38. Wenn wir es jetzt mal von der anderen Seite betrachten, also einfach Menschen, die angesichts des Grauens reagieren wollen und sich für Boykotte entscheiden, ist das aus Ihrer Sicht per se in den Kontext von Antisemitismus, Antizionismus zu setzen oder gibt es da auch Nuancierungen, wo Sie sagen, ja, das kann ich verstehen, da gehe ich mit, ich würde es zwar selbst nicht unterschreiben, aber es ist kein Antisemitismus.
Die Tatsache, dass jemand Israel boykottieren will, muss nicht bedeuten, dass diese Person antisemitisch ist. Überhaupt nicht. Die Tatsache aber, dass dieser Boykott anders ist und anders abläuft als die Boykottdiskussionen gegenüber anderen Ländern, das zunächst einmal können wir schon feststellen. Wir können sagen, Boykott gegenüber dem Apartheid-Regime, Boykott gegenüber Russland, das alles wurde durchgeführt, war aber niemals von einem solchen Furor begleitet. Ich erinnere zum Beispiel an diese Demonstration in Spanien, wo ein Fahrradfahrer in einem Radrennen angegriffen wird und es wird die Radstrecke gestürmt. Bühnen werden gestürmt. Politiker lehnen sich dabei aus dem Fenster und sagen, dass diese Aktivisten Recht haben. Diese emotionalisierte Form gibt es tatsächlich nur in diesem Boykott. Und ja, die Bilder aus Gaza sind ja auch schrecklich, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir einen Boykott ansprechen würden, dann würde man ja höchstwahrscheinlich sagen, man redet über Sanktionen gegenüber einer ganz bestimmten politischen Person, gegenüber einer ganz bestimmten Gruppe die etwas zu tun hat mit dem, was man ablehnt. Da gibt es ja, wie man bei Russland zum Beispiel gesehen hat, sehr unterschiedliche Arten vorzugehen. Niemals wurde darüber diskutiert, etwa die Künstler, Künstlerinnen von Pussy Riot zu boykottieren, nur deswegen, weil sie Russen sind. Wäre doch völlig verrückt, würde doch niemand auf die Idee kommen. Bei Israel ist das anders. So, das heißt also, nein, die einzelne Figur, die einzelne Person ist nicht unbedingt jetzt antisemitisch, aber wer immer diesen Boykott so pauschal fordert, operiert in einem Feld und agiert in einem antisemitischen Diskurs.
Nun ist es ja noch komplexer. Die BDS-Bewegung, die Boykottbewegung gegen Israel, die es schon seit vielen Jahren gibt und die lange Zeit etwas unter dem Radar war und im Kontext des 7. Oktober nochmals so nach oben aufgeschoben ist, gerade im Kontext des Kulturboykotts, die steht sicher hinter vielem, über das wir jetzt sprechen und dann die Zeitgleichheit, wie der postkoloniale Diskurs nochmals in diese Zeit auch gefallen ist. Aber wenn wir das mal mitnehmen, es gibt ja viele Israelis selber, die BDS und die Idee von Boykott, sei es wirtschaftspolitischem oder Kulturboykott, unterstützen. Das macht es ja dann nochmals komplexer. Wie sehen Sie das? Verstehen wir da etwas miss, indem wir von außen draufschauen und uns sehr betroffen fühlen? Oder ist es einfach viel komplizierter, als wir denken, und wir können gar nicht so einteilen, dass es sich jetzt gesamtheitlich um eine antisemitische Diskurssituation handeln könnte, wie es das vielleicht früher nicht gab?
Nein, wir verstehen gar nichts miss und die verstehen auch nichts miss, sondern die sprechen in einer anderen Situation und wir müssen sehen, es gibt keinen Text ohne Kontext. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich im Zusammenhang mit unseren Debatten in Wien, Paris, Zürich, Berlin zu sehen. Aber wenn ein Palästinenser zum Beispiel in Gaza oder einer in Ramallah zu einem Boykott israelischer Produkte aufruft, wenn er nichts mit dem Besatzer zu tun haben möchte, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun. Das heißt auch, wenn ein Israeli sagt, er fährt nicht, weil er politisch eine ganz bestimmte Meinung hat, er fährt nicht in die besetzten Gebiete, er kauft nicht Wein von da oder dort, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun. Diese Debatte können wir aber nicht einfach umlegen auf Wien, wo es einen ganz anderen Echoraum gibt, wenn wir von einem Boykott sprechen. Wenn BDS in Wien etwa das jüdische Filmfestival boykottiert, weil das jüdische Filmfestival auch israelische Filme zeigt. Ja, was sollen sie denn zeigen? Ja, natürlich sind das zumeist oder zumindest zu einem 50%. Die anderen kommen dann aus den USA. Gut, ich übertreibe, es gibt dann schon noch einige aus anderen Ländern. Aber letztlich kann niemand ein jüdisches Filmfestival machen ohne israelische Filme und so weiter. Das stimmt für jedes jüdische Kulturleben, für jedes jüdische Leben. Wir sind natürlich in Verbindung mit Israel. Und wir haben keine andere, um es einmal auszuweiten, ich wüsste keine andere jüdische Fahne als die des Staates Israel, die verwendet wird von den jüdischen Gemeinden. Und das ist nun einfach ein Fluchtpunkt unseres Denkens. Und bei BDS muss man aber noch etwas dazu sagen. Und zwar, BDS sagt ja, dass es sich gegen die Besatzung wendet. BDS sagt, dass es gegen alles, was aus den besetzten Gebieten kommt, sich wendet. Macht aber ganz eindeutig nicht klar, ob es 1967 oder 1948 meint. Und diese Unschärfe ist nicht etwa ein Zufall, sondern es ist gewollt. Das ist von Anfang an Absicht. Und das ist ja auch etwas, was nicht in Europa erfunden wurde, sondern das ist von der Nationalbewegung initiiert worden, von der palästinensischen. Und es wird oft gesagt, na gut, aber das ist doch zumindest besser, als wenn irgendjemand Bomben in den Kindergarten oder in einen Autobus hineinsetzt. Das ist doch schon mal besser als der Terror. Aber dabei wird etwas übersehen. Die Hamas sagt nicht, dass BDS schlecht ist. Und BDS hat noch niemals gesagt, dass die Hamas schlecht ist. Das ist ein konstruierter Widerspruch. Es geht von Anfang an um einen Kampf ums ganze Land. Und diese BDS-Bewegung funktioniert nicht hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung, sondern delegitimiert die Existenz Israels insgesamt. Das ist der Sinn von BDS, Deswegen machen die keinen Unterschied zwischen 67 und 48, sind wir in einer 48.
Wenn wir auf die Frage eingehen, der Vergleiche, das wird ja immer angeführt. Sie haben selbst erwähnt, wenn man das vergleicht mit anderen Kriegen, mit anderen Konflikten, gibt es ja oft etwas, das Israel ein wenig unterscheidet in der Selbstbezeichnung, aber auch in der Außenwahrnehmung. Israel gehört zu diesem westlichen oder früher genannten westlichen Kosmos, zu dieser Allianz, nennt sich selbst die einzige Demokratie im Nahen Osten, wird also konnotiert mit einem westlichen Modell und somit auch Wertemodell. Sehen Sie da einen Unterschied in der Frage, wie man eintreten kann auf ein Land, das wie jetzt vor 50 Jahren im Vietnamkrieg Amerika, das betroffen ist, und dort gab es ja heftige Proteste und Forderungen und Sanktionen und so weiter. Oder macht das gar keinen Unterschied, wen man jetzt boykottiert und wie man ihn boykottiert und wie man ihn konfrontiert?
Der Protest gegen Vietnam war sehr stark verbunden mit einer Amerikanisierung des Protests. Die Leute gingen in Einklang mit der amerikanischen Protestbewegung auf die Straße. Es ging niemals um die Existenz der USA, die aufhören hätte sollen. Und man muss auch sagen, die USA hätte keine Angst gehabt davor. Die amerikanische Kultur, auch die amerikanischen Symbole waren dabei nicht verboten. Das ist hier anders. Bei den Demonstrationen gegen den Krieg sehen wir niemals beide Flaggen als Ausdruck, dass eine palästinensische Nation die Garantie ist für das Weiterbestehen der israelischen. Das ist meine Überzeugung. Meine Überzeugung ist, das Eintreten für ein freies Palästina wäre richtig, weil ich sonst keine Zukunft sehe für den Staat Israel. Und weil ich will, dass dieser Konflikt gelöst wird. Aber mit einer israelischen Fahne oder mit israelischen Symbolen oder mit der gelben Schleife kommt man besser nicht hin zu Demonstrationen, die jetzt stattgefunden haben. Da sieht man nur eine Palästina-Fahne oder ein rotes Dreieck oder die roten Hände. Das ist ganz eine andere Form als das, was damals im Vietnamkrieg sich zusammenfand. Hier geht es gegen eine Nation und weniger für eine Nation. Das stört mich sehr. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das vielleicht nicht vorbei sein wird mit dem Ende, hoffentlich, dieses Krieges. Ich glaube, da hat sich etwas jetzt verändert, was eine Zeit lang zumindest bleiben wird. Es hat sicherlich auch zu tun, das kann man nicht ganz abstreiten, mit der Frage, ob die israelische Politik an einer Lösung orientiert, agiert oder nicht. Nehmen wir die Diskussion, die in Österreich momentan abläuft. Die Frage, ob die nächste Eurovision, der nächste Eurovisionskontest, mit oder ohne Israel ablaufen soll. Glauben wir wirklich, dass diese Debatte vorbei sein wird nach Ende des Krieges? Ich bin da nicht so davon überzeugt. Anfang November, so hat die EBU, die European Broadcasting Union, die hat beschlossen, dass darüber abgestimmt wird. Von den 50 Staaten, die da abstimmen, sind da zum Beispiel auch Marokko. Marokko hat einmal teilgenommen, und zwar in den 80ern, als Israel nicht teilnahm. Ansonsten kann Marokko nicht teilnehmen, weil es nämlich nicht mit Israel gemeinsam teilnehmen will. Dasselbe, glaube ich, stimmt für Ägypten und für Jordanien. Aber was mich besonders dabei anfrisst, ist die Tatsache, dass Staaten abstimmen über die Teilnahme Israels, die ebenfalls in Kriege involviert waren, die teils schrecklicher waren als, und ich möchte es wirklich jetzt nicht als Whataboutism verstanden wissen. Der Krieg war schrecklich genug, ja. Aber ich meine, die Idee, dass jetzt alle Staaten darüber abstimmen, ob Israel teilnehmen darf oder nicht, von Aserbaidschan bis hin zu der Achse der Willigen im Irakkrieg, wo ja Hunderttausende gestorben sind, das ist eigentlich unerträglich.
Nun, es stimmen ja auch während der Eurovision alle Staaten oder eben die Mitglieder oder Bürgerinnen und Bürger dieser Staaten ab. Und da ist Israel ja immer relativ hoch oben im Verhältnis zum politischen Diskurs, den man unterm Jahr so führt. Also insofern könnte man sagen, hochdemokratischer Prozess. Man kann das ja zur Frage, zur Disposition stellen. Auch in anderen Verbänden wird das ja diskutiert, in der FIFA, beim Sport, Fußball und so weiter. Was spricht dagegen?
Nun, wie ich meinte, spricht dagegen eine gewisse man bezieht sich zu diesem Staat anders als zu den anderen Staaten. Denn die Argumentationslinie ist ja, dass man es tut wegen dieses schrecklichen Kriegs, wegen der Kriegsführung. Und da könnte ich andere Länder nennen. Also zum Beispiel, es geht nicht darum, dass ich jetzt vorschlage, etwa über die Teilnahme der Türkei abzustimmen, aber wir wissen, dass die Türkei immer wieder involviert war, auch involviert war in diesem schrecklichen Krieg in Syrien. Und ich könnte also Länder nennen, es hat überhaupt keinen Sinn.
Aber ist es ein gutes Argument, wenn man immer alles miteinander vergleicht und sagt, dort ist es ja auch nicht so gewesen? Gibt es etwas Isoliertes, wo man sagen kann, ja, hier ist es einfach legitim, selbst wenn man es bei Sudan, bei Jemen, bei allen anderen Dingen, die jetzt nicht beim Eurovisionskontest Mitglied sind, aber dass man dort andere Parameter ansetzt als jetzt bei Israel?
Nein, ich glaube, dass wenn man tatsächlich über die Eurovision diskutiert, dann gibt es keine gute Argumentation dafür. Der Sender, der das macht in Israel, ist ein Sender, der von der repressiven, rechtsextremen Regierung angegriffen wird. Es handelt sich nicht um einen Regimesender. Dieser Boykott trifft nicht jenes Israel, das ein Ben-Gvir oder ein Smotrich anstrebt, sondern das Israel der Dana International. Das ist genau jenes Israel, das von den nationalistischen Kräften gehasst wird. Ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Ja, also die Eurovision ist nicht gerade der avantgardistisch-kritische Kultur-Kunstbegriff. Ja. Aber trotzdem, mir ist das einfach nur unangenehm, diese Diskussion. Eine ganz andere Frage ist, ob ein Künstler, eine Künstlerin zum Beispiel beschließt, in Venedig aufgrund dieses schrecklichen Krieges zwar ausgewählt worden zu sein, aber der Beitrag ist null. Keiner. Es bleibt geschlossen. Das ist was anderes. Das ist nicht Boykott. Das ist nicht Boykott aufgrund einer Nationalität.
Sie sprechen an den israelischen Pavillon, der vor 2 Jahren hätte eröffnet werden müssen in der Biennale von Venedig.
Genau. Und da glaube ich, das ist tatsächlich etwas ganz anderes. Diese Frage kann man stellen. Aber das ist eine innere Frage. Das ist nicht die Frage, die sich gegenüber dem Boykott oder gar BDS stellt. Die Frage, die ich hier in den Raum jetzt gestellt habe, war, es war ja die Idee, solange dieser Krieg fortgesetzt wird, soll Israel nicht bei der Eurovision dabei sein. Ja? Von außen bestimmt und beschlossen. Ich frage mich, wird diese Diskussion mit dem Krieg abgeschlossen sein? Genauso die Debatten um Sanktionen, die in Europa stattgefunden haben. Worum geht es eigentlich in Wirklichkeit? Geht es darum, dass man gegen diesen Krieg protestieren will, oder geht es darum, den Staat an sich in Zweifel zu ziehen? Und dass es nur um den Krieg geht, das scheint mir nicht bei allen so zu sein. Das ist natürlich nicht bei jeder Debatte so. Da möchte ich auch differenzieren. Wenn man diskutiert über das Assoziierungsabkommen der EU und wenn es geht um Siedlungen, dann sage ich nicht, dass die Debatte eine antisemitische ist. Aber es wird auf jeden Fall darum gehen, sich die Frage zu stellen, wie sehr ist das eine Gleichbehandlung wie mit anderen Staaten, die auch besondere Beziehungen zur EU unterhalten.
Nun, auffallend ist in diesem Diskurs auch bei allen Differenzierungen und Komplexitäten des Themas, dass ja etwas geschieht. Alle reden aneinander irgendwie vorbei und man findet gerade in der Kulturarena gar keine Plattform mehr für Dialog, für Diskussion, Debatte auf Augenhöhe, sondern jeder spricht so ein wenig zu sich selbst. Auch bei uns in der jüdischen Welt, wir werden nicht mehr gehört auf der anderen Seite und umgekehrt hören wir gar nicht mehr zu, müssen vielleicht auch nicht. Aber wohin führt das? Sie haben vorhin angesprochen, es geht ja nicht nur um die Zeit des Krieges, sondern um das danach. Und irgendwo muss ja diese Welt wieder zusammenfinden oder sollte zumindest, gerade dort, wo sie auch gemeinsame Anliegen vertritt. Sie haben das Paradox genannt, dass bei der Eurovision gerade die ausgeschlossen werden, die eigentlich regierungskritisch vieles sehen und sich die Regierung nur freut, dass man sich so verhält zu diesen Leuten. Und es gibt viele andere Beispiele auch. Wie sehen Sie denn die nächste Zeit?
Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer allgemeinen Entwicklung sind, in der die Räume zur Diskussion geringer werden. Und das ist einerseits bedeutet, dass wir gegen diese Boykottmaßnahmen sein müssen, aber andererseits müssen wir auch sehr vorsichtig sein gegenüber all diesen Formen, ich sage jetzt einmal dieses Wort des Cancelns. Das wurde sehr, übrigens, dieses Wort wurde auch sehr missbraucht, aber ich glaube, wir wissen schon, was wir hier ansprechen, besonders wenn wir im jüdischen Zusammenhang sind. Also wenn zum Beispiel das offizielle, offiziöse Israel oder deren Vertreter sich einsetzen, dass Omri Böhm im Buchenwald nicht reden darf, ja, oder wenn zum Beispiel Eva Illouz nicht ihren Preis bekommt, den Israel-Preis, weil sie nicht bereit ist, eine Unterschrift, die sie einmal gegen Netanyahu geleistet hat, zurückzuziehen. Ich möchte das nicht vergleichen mit dem Boykott übrigens, das ist was anderes. Das ist ja nicht eine pauschale Verwerfung gegen eine Herkunft. Das ist ein ganz was anderes. Aber es ist trotzdem ein autoritärer, repressiver Akt. Das ist nichts Neues, muss man auch sagen, ist nichts Neues. Miriam Schlesinger wurde schon, ich glaube, 2002, und die war in der Zeitschrift im Board und wurde gemeinsam mit einem Kollegen Gidon Turi ausgeschlossen, nur weil sie Israelin war. Sie war aber gleichzeitig in Israel, wurde gefordert auf der Website von Netanyahu damals, dass sie aus der Universität fliegen soll, also geschasst werden soll, weil sie sich für Frieden und gegen ihn eingesetzt hat. Also man sieht, wie immer weiter unsere Diskursräume enger werden. Das ist seit damals noch viel fortgeschrittener. Was mich auch bei der ganzen Debatte stört, ist, dass wenn wir einmal eine Veranstaltung haben, die besonders interessant ist und kontrovers ist und vielleicht was öffnen würde, dann kommen Aktivisten, Aktivistinnen hin und schreien das nieder. Und das müssen nicht unbedingt nur die typischen BDS-Aktivisten, Aktivistinnen sein. Ich habe es auch schon erlebt, dass es Leute waren, die eine pro-israelische Position hatten. Wie gesagt, ich will das nicht vergleichen, den Boykott und diese Einzelaktionen aufgrund der Meinung. Ich kenne Angriffe gegen eine Person aufgrund ihrer Herkunft. Also ich habe es an meinem eigenen Leib sozusagen verspürt. Und ich habe es auch schon verspürt, dass man mich abgelehnt hat aufgrund meiner Meinung. Beides probiert, kein Vergleich. Aber trotzdem, die Diskursräume werden enger und das ist sehr schade und ist ein Zeichen unserer Zeit. Aber kaum ein Thema wird so emotional und so absolutistisch diskutiert, wie wenn es um den Nahen Osten geht.
Und mit was hat das zu tun? Die einen sagen, das ist alles pur Antisemitismus, Israel ist Jude unter den Nationen, wir sind die neue Projektions- und dann auch Angriffsfläche. Die anderen sagen, nein, man muss differenzieren, man muss unterscheiden. Und vieles dazwischen kommt dann noch dazu. Also an was liegt's?
Ich glaube, es hat schon die Tatsache, dass es da allzu nahe im Osten ist, hat schon auch etwas zu tun, selbstverständlich, dass dort die Juden herkommen und dass das so ein auch religiös aufgeladener Ort ist. Ein Ort, der vielen vieles bedeutet. Das ist etwas Merkwürdiges an dieser Region, wo dem Abendland auch immer das Morgengrauen kam und wo jetzt auch sehr viele Flüchtlinge nach Europa kamen, die ebenfalls die Diskussion weiter aufgeladen haben. Und wir diskutieren auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, den Islam und was die Leute alles sich darunter vorstellen, bis hin eben auch sicher den Islamismus, aber auch die ganzen antimuslimischen, rassistischen Fragen. Es ist ein Thema, das sehr auch anrührt an all das, was unsere Zivilisation ausmacht seit 1945. Ich glaube, dass wenn man Israel und Palästina, Israel und Gaza diskutiert, diskutieren alle letztlich sich selbst. Diese Region ist eine Projektionsfläche. Viele Leute in England und Frankreich diskutieren das, aber in Wirklichkeit meinen sie ihre eigene Kolonialgeschichte, die mit Israel wirklich wenig zu tun hat. Denn die Verwandten von uns sind nicht nach Israel gekommen, um dort Orangen von Arabern pflücken zu lassen oder was, oder Araber auszubeuten. Die sind dorthin gekommen, um zu überleben. Die sind dorthin gekommen, weil sie eine Verbindung hatten zum Land. Da sind auch Leute aus Bagdad und Hebron und Jerusalem nach Tel Aviv gekommen, nach 48. Das ist nicht die Geschichte Englands und Frankreichs, das noch immer so viele koloniale Inseln hat, auf der ganzen Welt verstreut. Das ist auch eben nicht die Geschichte Deutschlands und Österreichs. Aber die Geschichte Deutschlands und Österreichs wird auch diskutiert anhand von Gaza, weil es ist natürlich schön zu sehen für viele, dass die Juden nicht ganz so gut sind, dann können die Nazis nicht ganz so schlimm gewesen sein. So ist das, was da im Kopf abläuft.
Sie referenzieren die Kolonialgeschichte, verweisen darauf, aber ist es vielleicht so, dass gerade das eben der Punkt ist, dass Israel immer kolonialer wird, dass Israel immer mehr Anspruch erhebt auf eine Art Kolonialismus, den es in der Jetztzeit umsetzt und wir wiederum in Europa denken, das ist doch lange vorbei, wir müssen diesen aufarbeiten und jetzt passiert er wieder. Ich meine das jetzt gar nicht in diesem postkolonialen Kontext, sondern eben in der Regierungspolitik der neuesten Regierung, die da ja sagt, wir wollen Groß-Israel, wir wollen Gaza, Westbank besetzen, wir wollen Remigration und so fort.
Ja, also diese Politik finde ich schrecklich, aber wenn ich Groß-Israel höre, muss ich schon zugeben, dass ich ein inneres Lächeln habe. So groß ist diese Sache nicht, sondern es handelt sich um einen nationalen Konflikt. Und trotzdem gebe ich zu, in diesem nationalen Konflikt agiert diese politische Führung sicherlich nicht so, dass man sagen könnte, wow, die bemühen sich wirklich um Sympathiewerte. Das stimmt schon. Und trotzdem, um nochmal zurückzukommen, wenn jetzt eine linke Regierung dort wäre und wenn auf palästinensischer Seite es eine politische Führung gäbe, die lösungsorientierter agiert, sagen wir es mal vorsichtig, und trotzdem wären beide vor einer großen, schwierigen Aufgabe. Ich bin gegen die Besatzung, ich bin gegen die Siedlungspolitik, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, aus dem Konflikt auszusteigen, wie sich viele der Aktivisten und Aktivistinnen machen. Gleichzeitig möchte ich schon auch betonen, dass es notwendig ist, dass wir eine Lösung finden und dass ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist. Aber es hat was Obszönes, wenn ich das sage. Es hat etwas Obszönes, wenn ich mir selber zuhöre, weil es ist wirklich schwer. Die Leute haben auf beiden Seiten sehr viel erlebt, was nicht gerade Vertrauen bildet für die andere Seite. Und die Israelis sind damit konfrontiert. Auch die Kibbutzniks aus Neo Oz oder Chulit oder Be'eri, die eigentlich zu ganz großem Teil ja für eine friedliche Lösung waren. Aber sie sind damit konfrontiert, was sie erlebt haben. Und Leute, die man dort treffen kann, sagen einem einerseits, es tun ihnen die Leute in Gaza leid. Sie wollen, dass es für Kinder in Gaza und in Israel eine gute Zukunft gibt. Und gleichzeitig sagen einem solche Leute, sie glauben nicht, dass es zur Lösung kommen wird in der nächsten Generation, weil jetzt so viel Hass da ist. Ich habe keine Antwort darauf, auf die letzte Frage, die irgendwie erhellender oder tröstlicher ist. Das einzige Tröstliche, das ich sagen kann, ist, dass unsere Geschichte, die jüdische Geschichte, noch dunklere Kapitel kennt und dass unsere Eltern und Großeltern es geschafft haben, auch in diesen dunkleren, dunkelsten Zeiten zu hoffen.
Zum Schluss die Frage, wenn Sie schon von dunklen Zeiten sprechen, ist es so eine dunkle Zeit oder ist mit dem Ende der Kampfhandlungen in Gaza für den Moment jetzt eine Umkehrsituation da, wo sich alles wieder entspannen kann? Auch gerade im Bereich der Kulturszene, dass man also gesagt hat, wir müssen jetzt mit aller Härte Kulturboykotte fahren, damit dieser Krieg beendet wird. Jetzt ist er vielleicht auch wegen unserem Druck international, was ich nicht glaube, aber man kann ja so argumentieren, zu Ende und wir müssen jetzt den Weg zum Dialog zurückfinden. Glauben Sie, das wird passieren?
Nein, ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Ich glaube, wir werden gegen jene, die selbstgerecht agieren, auftreten und unsere Stimme erheben müssen. Und diese Position, aufgrund des Drucks, war das jetzt möglich? Ja? Das hat zum Beispiel Ihr Landsmann Milo Rau jetzt verkündet. Das ist eine unglaublich eitle, arrogante und oberflächliche Position. Das stimmt nicht. Es klingt ein bisschen so wie Donald Trump auf der Bühne. Ja? Das ist ja völlig idiotisch. Kasperltheater. Donald Trump glaubt auch, dass er es ist, der jetzt das ermöglicht hat. Na, es gab 2 Jahre Krieg. Die Hamas ist militärisch geschlagen. Dem Iran wurden die Knie gebrochen. Die Hezbollah liegt mit den Zähnen im Sand. Assad ist weg. Israel ist isoliert. Die israelische Wirtschaft macht sich große Sorgen. Der Angriff auf Katar hat einiges an Druck noch erzeugt gegen Israel. Es waren alle Player jetzt interessiert, dass nach diesen wahnsinnig schrecklichen Entwicklungen wieder Ruhe einkehrt. Die Türkei darf sich sonnen und kann jetzt dastehen in einer Entwicklung, wo sie an Macht gewonnen hat in der Region. Und Donald Trump versucht hier seinen Gewinn einzufahren. Also, ich glaube, die Theaterbühnen haben da und auch die Demonstrationen haben da weniger bewirkt, als manche glauben.
Und zum Schluss die Frage, jetzt gar nicht unbedingt im Kontext des Nahostkonflikts, ist für Sie der Boykott, Sanktionen auch in der Kulturbranche ein probates Mittel, wenn er nicht missbraucht wird, oder sind Sie kategorisch dagegen?
Also das kann ich so nicht sagen, dass ich kategorisch dagegen bin, aber was ich schon sagen kann, es gibt ein paar Leute, bei denen ist es so, dass es eine Sache gibt, die schlimmer ist, als sie einzuladen. Und das ist, sie auszuladen, weil sie davon profitieren. Und ich denke mir, wenn uns eine Rede nicht gefällt, dann wäre es gut, sie sich zuerst anzuhören, bevor man sie kritisiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn jemand irgendwann einmal eine Unterschrift geleistet hat, etwa unter BDS, das ich ja vorher sehr kritisch bedacht habe mit Worten, dann ist es trotzdem richtig, wenn diese Person eine Rede hält oder wo auftritt und nicht für BDS spricht, sondern meinetwegen über Genderfragen oder Postkolonialismus, dass man die Person reden lässt und trotzdem aber kritisch bleibt. Ich glaube, es gibt Grenzen, wo man Boykott oder Sanktionen sagen kann, gezielt. Und wo man sagen kann, nein, also jemand, der ein Nazi ist, jemand, der zum Judenmord aufruft, das ist wieder was anderes. Und es ist ein Skandal, wenn so eine Person eingeladen wird. Deswegen, ich sage nicht eine klare, eindeutige Antwort. Aber was ich schon sagen kann, ist, wir sind in einer Zeit, wo man klare, eindeutige Antworten die ganze Zeit verlangt, weil wir haben bei den Tweets nicht sehr viele Zeichen Platz und die Diskussion ist von TikTok und von Instagram und von Twitter oder X beherrscht und von Verkürzung. Und dem entgegenzuwirken in allen Bereichen, da geht es gar nicht um unser Thema jetzt nur, das haben wir ja auch in Covid erlebt, das ist sicher, sicher zielführend und wichtig. Es ist wichtig, dass wir in der Kunst eben die Möglichkeit haben zur Differenzierung, dass es möglich ist, sich hineinzudenken in den anderen und diese Möglichkeit noch weiter auszubauen und nicht die Bühne zu verwechseln mit einem Kampffeld und nicht das Theater mit einer Demonstration. Und ich habe ja schon viele Demonstrationen organisiert in meinem Leben und auch etwas mit dem Theater zu tun gehabt. Und beides hat ja auch eine durchaus theatrale Form, aber es ist ein großer Unterschied. Denn ich habe in der Kunst die Möglichkeit, eben auch etwas zum Ausdruck zu bringen, was mir völlig fremd ist. Und diese Stimme auch wirken zu lassen. Und das ist die Kraft, das ist die Chance der Kunst, dass man dort das Wort Würde, dass das Wort Würde dort nicht nur eine Form des Konjunktivs ist.
Doron Rabinowitsch, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.